Jede Stimme zählt. Der Podcast, der deine Wirkung in der Stimme und in der Körpersprache optimiert. Von Isabella Herzig und Dr. Jan Michalski.
Und wieder mal hallo, hallo, hallo an alle Zuhörer und Zuhörerinnen des Podcasts Jede Stimme zählt. Mit Dr. Jan Michalski als Supergast in diesem Podcast. Ich bin so froh, dass du wieder hier bist und wir uns heute unterhalten werden.
Immer wieder schön. Und natürlich mit Isabella Herzig, unserer Expertin für emotionale Intelligenz.
Danke, lieber Jan. So, wir starten. Wir haben für euch heute eine Fortsetzung sozusagen von unserem Thema. Die ersten Folgen, die wir abgedreht haben, haben sich alle um das Thema Charisma und Stimme gedreht. Und ich spoiler nochmal, es sind fast 10 geworden. Es sind 10 Folgen geworden. Jetzt sind wir bei dem Thema Entreatment und Resonanz beziehungsweise Empathie in der Stimme. Und wir haben in der letzten Folge, falls du nicht dabei warst, hör bitte rein, was ist das überhaupt, was kann das? Und heute würde ich ganz gerne mit Jan tiefer tauchen in die Thematik, okay, wenn wir jetzt wissen, was es ist, dann lass uns mal nachdenken, was bringt das, was kann das? Ist es wirklich etwas, was Menschen für sich durchdenken sollten und besonders Führungskräfte als Instrument wählen sollten, um besser zu führen oder, wie ich so schön sage, um den Unterschied zu machen. Lieber Jan, das war jetzt mein Intro und ich würde dich sofort am besten verhaften, im positiven Sinne, mit deinem Wissen. Kannst du eine pauschale Antwort dazu geben? Was ist das eigentlich? Also was ist das, haben wir schon geklärt, aber was bringt das?
Ich würde tatsächlich auch gerne nochmal für diejenigen, die jetzt nicht sagen, ah, Folge aus und in die andere, so ganz, ganz kurz nochmal, vielleicht auch zur Auffrischung, ist ja jetzt auch eine Woche her, nochmal sagen, was ist jetzt eigentlich das, worüber wir uns unterhalten? Entrainment, wir nennen das jetzt auch Resonanz, Einschwingen. Es geht ja ganz basal erstmal einfach darum, dass wir feststellen können, dass Menschen sich aneinander anpassen in ihrem Gesprächsverhalten, wenn sie einander begegnen. Also wir hatten Wortwahl, wir hatten Dialekt, wir hatten Körpersprache, wir hatten sogar Atmung und wir hatten natürlich auch die Stimme. Und jetzt ist natürlich die Frage, warum macht der Mensch das? Und auch die Frage, brauchen wir das und bringt uns das irgendwas? Also können wir auch eben, das ist ja unser Ziel hier auch, dass wir Menschen Dinge beibringen, die ihnen auch helfen, gerade eben auch in der Führung irgendwie mit Menschen in Kontakt zu kommen. Und gerade beim Entrainment, bei der Resonanz, gibt es diese zwei großen Theorien, die immer gegeneinander standen. Und die eine hat immer gesagt, das ist ein Automatismus. Ich begegne einem anderen Menschen und ich fange an, mich anzugleichen, weil wir Menschen sind. Und das ist halt einfach so ein Ding, was das Gehirn tut. Und das ist in erster Linie dazu da, damit wir uns besser verstehen. Also wenn du einen anderen Dialekt sprichst als ich und du sprichst deinen Dialekt und ich spreche meinen, dann verstehen wir uns nicht so richtig. Und wenn wir versuchen, da so einen Mittelweg zu finden, dann verstehen wir mehr, was der andere uns eigentlich sagen will. Wir hatten das letzte Mal ja auch, wenn wir die gleichen Wörter verwenden, aber unterschiedliche Bedeutungen, dass wir uns erstmal darauf einigen müssen, reden wir eigentlich über das Gleiche. Und das ist die überholtere der beiden Theorien. Also inzwischen wissen wir, nee, das ist nicht nur einfach etwas, was der Mensch automatisch tut, sondern das ist etwas, was eine ganz bestimmte Funktion beim Menschen hat. Und zwar ist es, Gemeinschaftsgefühl zu erzeugen. Also es gibt immer dieses... das ist immer noch so eine ganz abgefahrene Anekdote, wo ich dann immer noch nicht so ganz den Zugang zu habe, aber dass man gesagt hat, Sprache ersetzt das Lausen. Also, dass da immer dieses Bild von den Affen, die dann in einer Reihe hintereinander sitzen, sich gegenseitig lausen, dass das so diese ursprüngliche Bonding-Sache ist, die wir Primaten haben, um eben so ein Gemeinschaftsgefühl zu erzeugen. Und dass wir im Prinzip sagen, wir brauchen das Lausen nicht mehr, weil wir Sprache haben. Und dadurch kommen wir jetzt miteinander in Kontakt. Und wir gehen davon aus, dass diese Resonanz, dieses Entrainment, dass das so alt ist wie Sprache selbst. Also, dass wir schon immer in Kontakt gekommen sind und quasi auf Ebenen, die wir teilweise gar nicht bewusst wahrnehmen können, dem anderen ein Signal setzen, ey, ich gehöre zu deiner Gruppe und nicht zu einer anderen. Und dass es eben Gemeinschaftsgefühl ausdrücken soll, dass es Vertrauen ausdrücken soll, dass es eben so einen Zusammenhalt erzeugt und nicht einfach nur so ein Mechanismus ist, so ein Automatismus und wir machen das bei jedem, sondern wie stark ich mit meinem Gesprächsverhalten resoniere, zeigt dir, wie sozial nah ich mich dir fühle. Und das ist erstmal so der Rahmen.
Ich nehme das jetzt an, weil ich sonst wieder tausend Sachen habe, die ich ergänzend jetzt noch mit dir klären wollte. Und eigentlich ist das gar nicht so der Platz. Und trotzdem darf ich eine Sache, die
Ja,
mir
bitte.
gerade so komplett wie so ein Bäm aufgegangen ist. Wir haben das letzte Mal ja darüber gesprochen, dass wir Menschen diese Grundbedürfnisse haben. Und eine der vier Grundbedürfnisse, ich erkläre das immer mit so einem Tisch, alle vier Beinchen, wenn die alle ausgeglichen sind, dann geht es uns gut und wir sind in mentaler Balance. Wenn ich aber ein dieser Beine wackeln habe, ist schon schwierig. Wenn zwei oder drei wackeln, dann fällt der Tisch irgendwann mal über mir zusammen und ich sitze runter und bin total hilflos. Und das kann natürlich zu mentalen Erkrankungen führen. Wenn ich jetzt weiß als Führungskraft, ich versuche das jetzt mal in dieser Welt zu übersetzen, dass Verbundenheit, Harmonie, Geborgenheit eins dieser Hauptgrundbedürfnisse sind, die wir alle brauchen. Und meine Verpflichtung als Führungskraft ist es, die vier Grundbedürfnisse dermaßen zu befrieden, dass die Menschen zumindest das Gefühl haben, hier bin ich sicher. Weil wir ja das Phänomen der psychologischen Sicherheit auch alle kennen. Heißt also im Umkehrschluss, umso öfter ich mich mit meinen Teammitgliedern unterhalte, desto eher entsteht die soziale Nähe. Und dann darf ich aber auch noch gucken, dass die Sprache, die ich benutze, nicht eher die Sprache ist, die einen Unterschied darstellt, sondern die eine Verbundenheit demonstriert, richtig?
Das ist ein super Anknüpfungspunkt, weil das ist ja auch gerade etwas, was wir viel feststellen können, auch in modernen Unternehmen, dass sich diese psychologischen Bedürfnisse gerade so ein bisschen verlagern auch. Also, dass dieses ursprüngliche, ja, ich will nur, also ich will sicher sein, also dass meine Existenz gesichert ist, dass ich ein unbefristetes Verhältnis habe, wo ich nicht darum bangen muss, bald meinen Job zu verlieren und dass ich monetär wertgeschätzt werde, also dass ich genug Geld kriege, um eben zu überleben. Und dass wir feststellen, dass das gerade so, wenn wir in Richtung jüngere Generationen, fängt ja auch schon bei Gen Y, Millennials an, aber jetzt bei Gen Z ist das ja etwas, was wir ganz groß in den Unternehmen feststellen, dass einfach nur Bezahlung und Jobsicherheit nicht mehr ausreicht, sondern dass gerade dieses Bedürfnis nach persönlicher Wertschätzung da ist, aber eben auch nach Verbindung. Und das ist für mich immer so ein Schlagwort, dass ich sage, Connection is everything. Es geht darum, dass wir diese Verbindung haben, weil das auch denn die Sinnhaftigkeit durch die Gemeinschaft ausdrückt, dass ich das wirklich das Gefühl habe, ich zitiere da immer gerne, eine Kollegin von mir hat ihr Diplom in der Pflegewissenschaft gemacht und hat nicht das thematisiert, warum Menschen aus der Pflege aussteigen, also warum die irgendwann den Job abbrechen. Wir haben ja eine extrem hohe Abbrecherquote, also von Menschen, die das gar nicht bis zur Rente machen, sondern die Frage gestellt, warum bleiben die im Unternehmen? Warum machen Menschen das bis zu ihrem Lebensende? Und der Nummer eins Grund mit weitem Abstand war das Teamgefühl. Wenn die sich in dem Team, in dem Unternehmen wohlgefühlt und verbunden gefühlt haben, dann konnten die viel mehr tolerieren, dass die Arbeitsbedingungen schlecht sind und alles Mögliche. Aber diese Verbindung ist wahnsinnig wichtig.
Ja, da wären wir schon bei diesem schlauen Satz, ne? Wenn du das Warum kennst, erträgst du auch jedes Wie. Also wirklich erlebe ich das auch in vielen Vorstellungsgesprächen, die ich halt in Unternehmen mache, dass Menschen meistens sagen, also warum wechselst du? Ja, diese typische Frage, die man manchmal stellen darf, ist entweder ich fühlte mich nicht wertgeschätzt oder eben das Team hat nicht zusammengepasst. Und es ist schon wichtig. Also da wird das nochmal ganz klar, wie wichtig für uns diese Zugehörigkeit ist. Absolut. Und jetzt hast du die Brücke geschlagen, weil wir könnten uns jetzt da drin verlieren. Ich merke, das wird eine unserer nächsten Folgen werden. Wir gehen in die Grundbedürfnisse nochmal rein. Jan, du hast gerade die Brücke geschlagen und hast gesagt, diese Zugehörigkeit, das ist eigentlich auch etwas, was wir mit der Sprache machen. Und deswegen ist Empathie, Resonanz, Entwidmen, wie auch immer wir das jetzt nennen wollen, ein so wichtiger Bestandteil dessen, wie wir miteinander sind. Und das können wir über die Stimme transportieren, nicht nur über die Wortwahl, richtig?
Und du hast gerade einen ganz, ganz wichtigen Punkt noch gesagt, an den ich sofort mit anknüpfen wollte, dass du gesagt hast, die Führungskräfte, also es ist wichtig, dass wir mit unseren Mitarbeitenden kommunizieren, dass wir auch das Gespräch suchen, vielleicht nicht immer nur Anweisungen geben, sondern eben auch einmal einfach nur um Verbindung zu schaffen. Und da würde ich an der Stelle denn eben nochmal, gerade weil, um an unser Thema anzuknüpfen, es gehört natürlich alles dazu, aber spezifisch an dieses Thema, dass natürlich Kommunikation an sich verbindend ist, aber nicht jede Kommunikation zwangsläufig. Also es ist eben durchaus auch möglich, mit jemandem zu sprechen und permanent Signale zu setzen, ich bin nicht auf deiner Seite. Und da ist Entrainment eben und Resonanz ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil wir feststellen können, zum Beispiel, es ist ganz viel in Paarforschung ist das zum Beispiel untersucht worden. Und wir können feststellen, dass Menschen in stabilen Beziehungen eine relativ starke Resonanz haben und Menschen in instabilen Beziehungen ganz viel, jeder macht sein eigenes Ding, auch auf einer sprachlichen Ebene. Also je mehr wir, und das kennst du vielleicht auch aus der Lebenswelt und überall, dass wir dieses Pärchenphänomen haben, dass Menschen anfangen, wenn die lange in einer Beziehung sind, dass die so eine gemeinsame schon fast Sprache entwickeln, weil die sich so aufeinander einstellen. Das kennen wir unter besten Freunden ja auch, dass wir wirklich diese Resonanz nutzen, um zu sagen, wir sind verbunden, wir gehören zusammen. Und wir haben da damals eine Studie mit Speed Dating gemacht und haben festgestellt, dass das passiert schon in den ersten 15 Minuten, nachdem man sich kennenlernt. Man lernt sich kennen, man spricht miteinander und wenn das Gespräch gut läuft und man sich wohlfühlt, dann wird das Entrainment immer stärker und diese Resonanz wird immer stärker im Laufe des Gesprächs. Und wenn man sich überhaupt nicht ausstehen kann, dann geht das immer weiter auseinander. Also wir haben sogar nicht nur diesen Effekt, dass wir anderen zeigen, ich bin bei dir, sondern diesen Effekt, dass wir anderen aktiv zeigen, ich bin nicht bei dir, wenn wir disentrainen, wenn wir uns von dem anderen wegentwickeln.
Das haben wir in der Körpersprache genauso. Also ich finde es schön, dass die Dinge dann wirklich jetzt so ineinander greifen. In der Körpersprache haben wir das auch. Wenn ich dich jetzt sympathisch finde, dann werde ich ganz, ganz schnell eben anschauen, dass deine Körpersprache der meinen ähnelt. Ja, also ich passe mich dir an. Und in der Körpersprache habe ich das aber auch ganz bewusst, dass ich dir zeige, dass wir eben nicht gemeinsam, sondern halt jeder sich unterwegs sind. Das können wir auch ganz, ganz schnell machen. Was mir gerade durch den Kopf gegangen ist, als du das gesagt hast, mit dieser Verbindung über die Sprache zu zeigen, ich sage etwas Positives und ich meine es aber nicht so. Das zum Beispiel politisch sehr oft benutzt, also fällt mir zumindest auf, wenn Menschen wissen, ich muss mich hier korrekt verhalten, ich muss in dieser Umwelt wertschätzend kommunizieren, dann nutzen sie die wertschätzenden Begriffe und trotzdem spüren alle im Raum, dass es ein Stich ist und eher etwas, was wehtun soll und nicht verbinden soll. Kennst du das?
Ja, das ist also gerade dieser Mismatch auf der einen Seite ja rein versehentlich, also Menschen, die überhaupt nicht in der Lage sind zu verbergen, dass sie den anderen eigentlich nicht mögen und dann zwar die Worte so wählen, aber die ganze Stimme, die ganze Körpersprache ja verrät, nee. Und auf der anderen Seite ist es aber auch ein Mittel, was man ja jetzt fies gesagt auch verwenden kann, um zu manipulieren. Das halt quasi im Nachhinein. Das kennen wir so aus narzisstischen Manipulationstaktiken, dass der Narzisst im Nachhinein sagen kann, so, wieso, ich habe doch überhaupt nichts Böses gesagt. Alle, die dabei waren, haben doch gemerkt, ja, der hat nur ein Kompliment gemacht, ne? So, ja, du kannst das tragen, ne? Sowas, ja, wo man sagt, so erstmal ganz unverfänglich, also, das war jetzt ein blödes Beispiel, aber du weißt, was ich meine, ne? Und alle, die mit am Tisch sitzen, denken so, ja klar, der hat doch gar nichts Böses gesagt, aber diese unterschwellige, über die anderen Ebenen, über gerade auch Stimme und so, senden wir nicht versehentlich, sondern aktiv was, um zu sagen, das ist das, was ich eigentlich wirklich von dir denke. Und ich tue jetzt nur so, als ob wir gut Freund sind hier.
Absolut begegnet regelmäßig und ich finde das erstaunlich, wie viele Menschen darauf nicht reagieren. Also auch es gibt Menschen, die das gar nicht wahrnehmen, die dann einfach so weitermachen. Das finde ich auch interessant. Und es gibt welche, die dann wirklich diesen Unterschied spüren, wo du dann merkst an der Körpersprache, dass da Betroffenheit da ist. Aber das, ich verliere mich jetzt gerade in einem anderen Thema. Zurück zu unserer Stimme.
Gut, zurück. Ja, also wir können inzwischen feststellen, dass wir, also Entrainment ist so ein bisschen so ein kleiner heiliger Gral, auch gerade so in der Prosodieforschung geworden, was das angeht, dass wir finden, wir finden, wenn Menschen mehr Resonanz zeigen, dann nehmen wir die als kooperativer wahr. Also wir haben das Gefühl, da ist wirklich jemand auf unserer Seite. Wir nehmen die als hilfsbereiter wahr. Also wir haben das Gefühl, jemand möchte uns was Gutes, wenn wir auf sprachlichen Ebenen hören, dass die Person mit uns resoniert. Und das hat ganz viele auch Effekte, die damit verbunden sind, die quasi sagen, Gruppenzugehörigkeit macht einen Menschen attraktiver, sozial attraktiver, sympathischer. Und wir können sogar feststellen, dass Menschen als kompetenter und sogar intelligenter bewertet werden, wenn die diese Anpassungseffekte zeigen, wenn die diese Resonanzeffekte zeigen. Eine Sache, die ich auch immer wahnsinnig spannend finde, das ist, wenn ich mit meinen SchülerInnen das Ganze durchkaue, ist ja auch das, und da rollen die dann immer mit den Augen, weil Gruppenarbeiten und sowas natürlich ganz oft ebenso, aber das sind so, will ich nicht und vor allem nicht mit jemandem, den ich nicht mag und so. Und dass wir aber feststellen können, dass ja ein großer Vorteil von menschlicher Verbundenheit es ist, dass wir zusammen einfach mehr Lernerfolg haben. Wenn ich in einer Gruppe bin, dann lerne ich besser, weil wir eben zusammen Wissen schöpfen. Aber nur, wenn die Gruppendynamik halt auch funktioniert. Und da können wir feststellen, dass Gruppen, die eine höhere Resonanz, ein höheres Entrainment haben, effizienter arbeiten und ein deutlich besseres Arbeitsklima auch berichten. Und da kommen wir jetzt so ein bisschen zu dem Punkt, auf dem ich mich schon so die ganze Charisma-Reihe schon gefreut habe, dass ich weiß, es kommt irgendwann Empathie. Und dann kann ich von dieser Studie erzählen, weil das meine absolute Lieblingsstudie ist, die Professor Niebuhr und ich zusammen gemacht haben. Und zwar hat man in der Entrainment-Forschung, also in der Resonanzforschung, ganz lange festgestellt, okay, wir finden einen Zusammenhang zwischen Resonanz und sozialer Nähe, aber aus irgendeinem Grund nicht auf allen Ebenen und nicht immer. Und selbst wenn da Situationen sind, wo wir gesehen haben, okay, Menschen sind miteinander verbunden und berichten das auch, ist trotzdem der Effekt nicht da. Was uns immer so ein bisschen so die Statistik kaputt gemacht hat, weil wir dann gesagt haben, woran liegt das jetzt, dass das da bleibt und da nicht? Und ich bin dann mal einfach auf die kecke Idee gekommen, dass ich geguckt habe, liegt es vielleicht daran, dass nicht alle Menschen das können? Dass nicht alle die Fähigkeit haben, so in Resonanz zu gehen? Und wir beschäftigen uns ja jetzt spezifisch mit der Stimme. Weil wir ja jetzt, man blicke zurück auf die letzten 12, 13 Folgen, die wir jetzt zusammen gemacht haben, immer wieder gesagt haben, Stimme macht irgendwas Besonderes mit uns. Das berührt uns irgendwie besonders emotional und Resonanz auf der Stimmebene hat einen besonderen Effekt. Und ich wollte eben wissen, können wir die Fähigkeit zu resonieren messen? Und das ist ja der Empathietest, den wir anbieten, dass wir sagen, wir haben einen Stimm- und Hörtest, mit dem wir gucken, bist du in der Lage zu resonieren? Bist du in der Lage, deine Stimme auf jemand anderen dynamisch einzuschwingen, wenn du diese Verbundenheit hast? Nicht als ich setze das aktiv ein, um jemanden zu manipulieren, sondern kann ich das ausdrücken? Und die Studie, die wir gemacht haben, war, wir haben uns ein Teamworking-Seminar von der University of Southern Denmark genommen. Das waren 21 Elektroingenieure, 22. 22 Elektroingenieure. Und haben gesagt, okay, wir gehen hin und wir messen von diesen 22 Menschen vorher diesen Empathie-Score, diesen Entrainment-Score. Wie gut sind die? Wohlgemerkt, die haben da gesessen und die haben einen Hörtest gemacht. Sonst nichts. Nur diesen Score gemessen. Und dann haben wir, keiner von uns hat den Kurs unterrichtet, sondern da ist ein Dozent gewesen und den haben wir diese Liste gegeben, hab gesagt, teil die bitte so in Teams ein. Haben gesagt, die mit dem niedrigen Score zusammen, die mit dem mittleren Score zusammen, die mit dem hohen Score zusammen, es waren dann sieben Gruppen, glaube ich, die nur nach diesem Hörtest geordnet waren. Und das erste ist schon mal, der Dozent kam aus dieser ersten Stunde raus, wo er nur die Gruppen eingeteilt hat, hat denen den Arbeitsauftrag gegeben. Das war, ihr habt jetzt 14 Wochen Zeit, jede Woche 90 Minuten euch zusammenzusetzen und auch außerhalb des Unterrichts zu organisieren. Baut eine Wetterstation. Und die soll die und die Funktion haben, baut das Ding zusammen und ihr sollt einfach nur im Team versuchen, dass am Ende eine funktionierende Wetterstation dabei entsteht. Die haben den Arbeitsauftrag gekriegt. Nach diesen 90 Minuten kam der Dozent zu uns und hat gesagt, was sind das für Zahlen? Was habt ihr mir da gegeben? Wonach sind die in Gruppen eingeordnet? Da stehen irgendwelche Zahlen dahinter und ich stell fest, und er kam raus und sagte, die Leute, die da quasi eine Null hatten, die das gar nicht können, die haben sich hingesetzt, haben die Arbeitsaufträge verteilt, und haben angefangen zu arbeiten. Die haben gerade noch geklärt, wer macht was, sonst nichts. Die Gruppen mit dem extrem hohen Score, die irgendwo bei 70, 80 gesessen haben, die haben sich hingesetzt und die haben die ersten 90 Minuten nicht mit der Arbeit angefangen, weil die ersten 90 Minuten erstmal genutzt haben, um Smalltalk zu machen, sich kennenzulernen und die Teamstruktur auszubaldowern. Also das ist schon mal der erste Effekt, den wir hatten, dass rein der Dozent rauskam und sagte, so, es ist nicht von der Hand zu weisen, dass diese Zahlen irgendwas zu bedeuten haben. Und dann haben wir die 14 Wochen zusammen arbeiten lassen und haben am Ende festgestellt, die Gruppen mit dem höheren Score haben auf der einen Seite objektiv die bessere Wetterstation gebaut. Da sind professionelle Elektroingenieure sind rangegangen, haben die Funktionsweise dieser Wetterstation getestet und haben festgestellt, die von den Gruppen mit dem höheren Score funktioniert besser. Also die haben einfach wirtschaftlich den besseren Output gebracht, weil sie besser miteinander kommunizieren konnten. Und die sollten am Ende einen Bericht schreiben, wie hat das funktioniert, wie war die Teamarbeit und so weiter. Und die Gruppen mit dem höheren Score haben systematisch berichtet, wir hatten weniger Reibungsverluste, wir hatten weniger Zeitkonflikte, wir hatten weniger Stress, wir mussten kaum irgendwie Konflikte im Team klären, weil die Kommunikation einfach so gut funktioniert hat und weil wir uns so wohl gefühlt haben im Team, weil die Kommunikation so gut funktioniert hat. Und das ist nur auf Basis von diesem Empathie-Score, den wir berechnet haben.
Und das ist ein unglaubliches Ergebnis. Eigentlich etwas, was ich auch tatsächlich erwartet hätte, weil ich weiß, wie mächtig Empathie ist. Wir nennen sie ja gerne Superpower. Ich finde es aber so wertvoll zu wissen, dass es sich lohnt, daran zu arbeiten. Du hast ja selber gerade gesagt, wir haben diesen Test. Man kann sich testen und es ist jetzt nicht Gott gegeben, dass es für immer so bleibt. Das heißt, ich kann an Empathie, ich kann an Resonanz, ich kann an all diesen Fähigkeiten arbeiten. Und wenn ich merke, dass es für mich vielleicht schwierig ist, in einem Team eben dieses Gefühl der Gemeinschaft zu erzeugen und dass es vielleicht an mir sogar liegt, an meiner Art und Weise, wie ich spreche, dann kann ich daran arbeiten. Und ich glaube, das ist so total schön für alle, die sagen, wow, ich hatte gedacht, das muss jetzt so bleiben für immer, ja, und ich werde immer derjenige sein, mit dem keiner spielen will, also so jetzt ein bisschen übertrieben. Aber wir können es ändern, wir können es ändern. Und das finde ich einen unglaublich wichtigen Punkt, den du gerade gesagt hast. Abgesehen davon, dass du gesagt hast, dass Menschen, die jetzt einen hohen Wert oder beziehungsweise dieser Empathie in der Stimme mitbringen, dass sie als kompetenter, intelligenter, attraktiver gesehen werden. Ich habe es mir aufgeschrieben, weil ich gerade gesagt habe, das sind so viele Vorteile. Da darf man eigentlich jetzt nicht dran vorbeigehen und sagen, das will ich nicht haben. Also, was kann ich alles erreichen, wenn ich tatsächlich hier nur mit diesem einen Aspekt arbeite? Und da sind wir natürlich ganz stark darauf ja aus, euch da zu unterstützen. Also wir haben dieses Profil mit der Stimme, wir haben aber auch die ganzen Bausteine drumherum um Empathie. Wir sind ja spezialisiert auf das Thema Empathie. Das heißt, wer sich hier angesprochen fühlt, bitte meldet euch bei uns. Wir sind auf jeden Fall absolut diejenigen, die euch da gerne unterstützen und euch helfen, diese Fähigkeiten zu entwickeln oder weiter.
Also,
Ja.
ich finde, was ein ganz wichtiger Punkt daran ist, auch nochmal, dass, also ja, ich wäre, wenn wir die Empathie vorher von denen gemessen hätten, hätte ich genau dieses Ergebnis erwartet. Das Interessante ist eben, dass wir gesagt haben, wir gehen indirekt da rein und nehmen nur diesen Ausdruck von Empathie über diese kommunikative Fähigkeit. Und auf der einen Seite zeigt uns das eben, okay, Empathie kommunizieren zu können, ist unglaublich wichtig dafür. Und auf der anderen Seite ist aber eben auch dieser Punkt, dass Menschen sehr empathisch sein können, können aber trotzdem diese Fähigkeit vermissen lassen. Also wir haben Menschen, die können super die Emotionen von anderen wahrnehmen, wollen das ausdrücken, haben aber die kommunikative Fähigkeit nicht, diesen Score auszudrücken. Und ich glaube, das hatten wir ja letztes Mal auch schon, dass wir Menschen haben, die kommen einfach nicht in Verbindung und wissen nicht warum. Also da draußen könnten jetzt unter unseren HörerInnen ein gewisser Prozentsatz sein, die sagen, ja, aber ich bin doch empathisch, aber die können kein Entrainment und ohne diesen Test weiß man das gar nicht. Also das ist kaum rauszuhören, ob diese Fähigkeit da ist oder nicht.
Das ist so ein wichtiger Punkt, lieber Jan. Aus dem einfachen Grund, ich hatte vor einigen Wochen halt auch Seminare und da hatten wir genau dieses Thema, dass die Selbst- und Fremdwahrnehmung da nicht übereinherging. Und das fand ich total interessant, weil eben eine Person von sich gesagt hat, ja, ich bin super empathisch und die anderen sollten aufschreiben, welche Fähigkeiten und Eigenschaften halt an dieser Person besonders auffallen. Und genau diese Eigenschaft ist bei keinem der anderen Teammitglieder aufgeschrieben worden. Und das fand ich total erstaunlich, weil da passte das nämlich wirklich nicht überein. Ne? Also, dass man selbst, ich weiß, dass ich empathisch bin, ich fühle mit euch, aber scheinbar bin ich nicht in der Lage, das richtig zu transportieren. Und das ist natürlich super schade, weil es verengt so diese Verbindung. Also, ne?
Also ich möchte da an der Stelle definitiv nochmal betonen, die Sachen, die du auch aufgeschrieben hast, dieses kompetent und intelligent und so, Resonanz macht, lässt uns nicht kompetenter und intelligenter und sozial attraktiver wirken, sondern Resonanz sorgt dafür, dass diese Verbindung stärker da ist. Und allein diese Verbindung sorgt dafür, dass wir als kompetenter, als sozial attraktiver und so. Also es ist überhaupt nicht zu unterschätzen, wie wichtig Connection, wie wichtig Verbindung für den Menschen ist. Denn man kann noch so kompetent und sozial attraktiv und intelligent und so wirken, oder auch sein eben. Wenn diese Verbindung nicht da ist, blockiert dieser Kanal. Das ist, da kommt wieder das Signal rüber und der Empfang ist nicht eingestellt und es kommt nicht an. Und genau das, was du gesagt hast, ist eben auch der ganz wichtige Punkt, weil ich natürlich nach dieser Studie da gesessen habe, habe gesagt, so, okay, ist das jetzt nur ein Assessment-Tool? Können wir jetzt einfach nur sagen, okay, bestimmte Menschen haben halt verloren, ja? Und da ist das halt nicht da. Und das ist direkt das Erste, was ich danach gemacht habe, dass ich gesagt habe, können wir das trainieren? Haben wir irgendeine Möglichkeit, um das zu sensibilisieren? Und das ist ein bisschen knifflig, weil man muss dem Gehirn Futter geben. Man muss wirklich dem Gehirn sagen, da musst du jetzt drauf achten. Das ist wichtig. Lern, dass du das wieder hören kannst und dass du das wieder sprechen kannst. Und das ist das Trainingsprogramm, was wir ja eben auch anbieten. Dass wir sagen, wir haben dieses Programm, mit dem wir sagen können, und wenn du dir das anhörst und das lernst und dich darauf konzentrierst, dann macht das Gehirn irgendwann so, ach so, das ist wichtig, dann schalte ich das jetzt wieder frei und dann kommt das wieder. Es ist so ein bisschen wie, ich vergleiche das immer mit dem Sprachenlernen, wenn das TH, wenn man das The nicht hören kann, dann kann man es auch nicht aussprechen. Und man muss dann das Gehirn wieder, das Gehör wieder darauf trainieren, diesen Unterschied wahrnehmen zu können. Und das ist genau das, was wir machen. Und da können wir feststellen, dass Menschen da teilweise diese Fähigkeit 20 bis 30% verbessern können. Aber wir haben einige gehabt, die haben es dadurch überhaupt erst gelernt. Also die sind mit 0 reingegangen und mit 30% rausgegangen, wo ihr sagt, die haben die Fähigkeit überhaupt erst erworben durch dieses Programm. Und wenn man dann natürlich weiter daran arbeitet, wird es auch noch besser. Aber dass man es überhaupt erstmal lernen kann, dass niemand verloren ist. Also niemand ist abgehängt. Man muss nur wissen, wie man rankommt.
Es ist ein unglaublich wertvolles Wissen. Und lieber Jan, wenn jemand dich fragen würde, sag mal, wie lange brauche ich denn, um wieder diese Dinge zu hören? Also muss ich jetzt ein halbes Jahr trainieren, 3 Monate, oder bin ich schon nach diesem Training, was dann 1, 2 Tage geht, schon wieder total der Hörende?
ist natürlich sehr individuell. Es kommt darauf an, mit welchen Voraussetzungen man reinkommt. Wir können aber feststellen, dass dieser erste Effekt nach 90 Minuten da ist. Also man macht dieses 90 Minuten Trainingsprogramm durch und dann hat man diese Fähigkeit auf einem gewissen Level wieder. Man muss dann natürlich den Rest seines Lebens halt auch damit arbeiten. Also wenn ich dieses Trainingsprogramm mache und dann sage ich, ich interessiere mich aber nicht dafür, was andere Leute sagen, ich achte da nicht drauf, dann geht unser schrittweise wieder verloren. Also use it or lose it. Aber man kann rein theoretisch eben mit einem Programm schon diese Fähigkeit freischalten. Je mehr man es dann übt, desto besser wird es. Aber das ist nichts, was irgendwie ein halbes Jahr oder ein Jahr dauert, bis das da ist. Sondern einmal gemacht, reicht dem Gehirn schon aus, um zu sagen, ach so, das ist wichtig. Und dann kann man darauf aufbauen.
Und das ist wichtig zu wissen, denn wir arbeiten meistens mit Menschen, die schnelle Erfolge brauchen und wollen und Leistungsträger sind und sagen, hey, gib mir etwas, was wirklich schnell geht. Und auch beim Mimiklesen ist es genau dasselbe, dass sie sagen, okay, wenn du jetzt 4 Tage trainiert hast, dann bist du fast bei 90%, dann musst du aber dranbleiben. Genau das, was du sagst. Das gleiche Prinzip. Alles, was wir nicht in diesem Bereich Mensch weiterhin kultivieren, wird sich natürlich wie eine Pflanze nicht entwickeln, sondern eingehen. Und das ist schade, denn wenn wir überlegen, was wir alles machen können, wenn wir diese Pflanze düngen mit all diesem Wissen, dann können wir ein unglaublich schönes Wesen quasi von uns selbst und bei anderen entwickeln. Und ich glaube, das ist etwas, was wir für die Zukunft, also gerade für diese neuen Welten, ob das jetzt das Arbeiten und das Miteinander ist, dass es so wertvoll ist, dass wir das haben, weil am Ende unterscheiden wir uns ja ständig von dem anderen, nämlich von der KI, unterscheiden wir uns von diesen Einsamen, die unglücklich sind. Wir wollen ja Verbindung erleben und ich glaube, dass wir dadurch auch ein glücklicheres Leben, ein schöneres Leben haben, wenn wir diese Resonanz in irgendeiner Form auch selber uns erzeugen können.
Da hast du noch mal eine schöne Überleitung zu einem Punkt gebracht, den ich gerne noch mit in den Raum werfen wollte dazu. Die erste Sache, die mir nämlich bei unserem Experiment aufgefallen ist, und das ist so ein bisschen auch das Tragische daran. Ich habe mir nachher die Statistiken angeguckt und dachte so, okay, die Gruppe, die am schlechtesten abgeschnitten hat, die lag irgendwo bei 5, 6%, was den Empathie-Score angeht. Wo ich dann gedacht habe, so, das ist jetzt komisch, denn die Gruppe, die mit dem schlechtesten Score angefangen hat, war bei 0. Und dann habe ich in die Gruppe, habe ich in die Auswertung reingeguckt und habe festgestellt, wir haben zwei Gruppen verloren. während in der statistischen Auswertung. Dachte, wie kann denn das sein? Hab dann nochmal nachgefragt. Die Gruppen, die das gar nicht konnten, also die einen Empathiescore von 0 hatten, die haben das Seminar nicht beendet. Die haben, bevor die Seminarzeit vorbei war, haben die abgebrochen, weil die gesagt haben, das hier ist so unerträglich für uns, dass wir hier nicht in Kontakt miteinander kommen, dass die Gruppe so schlecht funktioniert, dass die gesagt haben, dann belege ich lieber ein anderes Seminar, bevor ich ein Teamworking-Seminar weiter belege. Und das ist was, was uns zu denken geben sollte, dass wir sagen, Menschen fühlen sich so unwohl da drin, weil ich meine, die haben ja auch die Kreditpunkte gebraucht, die wollten ja dieses Seminar belegen und haben gesagt, ich kann diese soziale Situation nicht, weil möglicherweise eben ein ausschlaggebender Punkt, die Verbindung da an der Stelle gefehlt hat. Und das ist ja natürlich jetzt Teamworking-Seminar ist eins, aber wenn wir sagen, Menschen ziehen sich aus sozialer Partizipation zurück und sagen, ich gehe nicht mehr in soziale Kontakte, weil ich keine Verbindung hier kriege, dann haben wir eine Einsamkeitspandemie.
Absolut, vielen Dank nochmal für dieses Wort. Du hast gerade etwas noch bei mir angestoßen. Ich glaube, so 2, 3 Minuten können wir noch miteinander reden heute, damit wir nicht alle überstrapazieren mit unserem Sprechen. Tatsächlich, du hast gerade gesagt, dass man dann keine Verbindung findet und dadurch vielleicht sogar abbricht. Mir ist vor einigen Tagen im Seminar etwas ganz Großartiges gespiegelt worden, worüber ich mich sehr gefreut habe, aber was ich mit dir besprechen wollte. Da hat ein Seminarteilnehmer zu mir gesagt, sag mal, Isabella, ich erlebe das so oft in sehr vielen Seminaren, die ich schon besucht habe, dass Trainer oder Coaches mit ihrer Sprache in so eine bestimmte Tonalität reinfallen. Soll wahrscheinlich empathisch klingen. Bei mir löst das aber eher so eine Aversion aus, weil ich denke, ich fühle mich gerade in mein Alter von 3, 4 Jahren versetzt, als ich noch im Kindergarten saß und man mit mir so gesprochen hatte. Und dann hat er mich gefragt, ob das zu dieser Berufsgruppe gehören würde, mit Menschen so zu sprechen, als wären sie im Kindergarten. Ich habe es im ersten Moment, war ich ein bisschen erschrocken. Und dann, als er mein Gesicht gesehen hatte, sagte er, nee, nee, du bist ja ganz klein, deine Aussage, deswegen spreche ich mit dir darüber. Und dann habe ich weitergedacht und habe gedacht, ja, aber in meinen Coaching-Sessions weiß ich, dass ich auch anders bin als in meinen Trainingsrollen. Und da bin ich tatsächlich auch ein bisschen anders von der Sprache. Und ich würde dich jetzt gerne fragen, lieber Jan, das, was wir Trainer und Coaches da machen, aus einem vielleicht total wohlwollenden Grund, ist es sinnig oder machen wir da einen Fehler? Das ist vielleicht für einige Führungskräfte genauso interessant.
Das ist tatsächlich, muss ich ganz ehrlich sein, etwas, was mich am Anfang sehr viel gestört hat, als ich so in der Coaching-Szene so unterwegs war, dass ich gesagt habe, so, da trifft man jemanden und man hört teilweise sofort raus, dass es ein Coach ist, gerade wenn es eben in so Voice-Coaches reingeht, weil die Stimme dann sehr weich ist und sehr deutlich. Das mit der Deutlichkeit, das hatten wir auch schon. Und da ist immer noch dieses Konzept von, ja, man muss, wie du sagst, es ist eigentlich sehr wohlwollend. Es ist dieses, ich möchte Sicherheit vermitteln, ich möchte Wärme vermitteln, ich möchte auch Geduld vermitteln. Und aber wer vermittelt denn Wärme und Sicherheit und Geduld im Idealfall? Eltern. Ja? Und das ist schon so ein bisschen so eine Form von Elterntalk, die dann angewandt wird, um diese Gefühle auszulösen, um dieses Gefühl zu vermitteln. Und das kann natürlich, gerade wenn wir mit erwachsenen Menschen zu tun haben, schnell nach hinten losgehen. Und was wir jetzt eben auch gerade gesehen haben, ist, welchen Eindruck möchte ich eigentlich vermitteln? Was möchte ich eigentlich haben? Wenn ich vorne stehe und erzähle was, dann kann das eventuell angebracht sein, wenn ich so eine große Gruppe habe und erzähle und ich vermittle dann Vertrauen und sowas. Also da müsste man mal gucken, ob es da unterschiedliche Berichte gibt, ob diese Redeweise vor der Gruppe vielleicht besser funktioniert als in One-on-One. Aber beim Face-to-Face, wenn wir zu zweit sind oder auch in kleinen Gruppen, dann ist es ja genau, was du gesagt hast, die möchten ja eigentlich Empathie vermitteln. Und Empathie, wenn wir dieses ganze Resonanzkonzept nehmen, bedeutet ja, ich gehe auf dich zu und ich bewege mich dahin. In dem Moment, wo ich sage, das ist die Sprechweise, die ich habe, wenn ich empathisch sein will, habe ich ja einen fixen Punkt, auf dem ich spreche und den ich eben nicht dynamisch auf den anderen zubewege. Und dadurch trenne ich mich, je weiter der von dieser Sprechweise weg ist, also je mehr der Coachee ja nicht spricht wie ein Coach, desto mehr soziale Distanz erzeuge ich dazu. Das heißt, ich habe eventuell die besten Absichten, um zu sagen, so, ja, ich bin total weich und fürsorglich, aber wenn der andere gerade nicht weich und fürsorglich spricht, dann erzeugt das halt eine Dissonanz. Und das ist das, was eventuell eben Ich sage jetzt mal, wenn ich jetzt hart und schroff bin und deine Stimme ist mehr auch härter und schroffer, dann erzeugt das vielleicht mehr Nähe, als wenn ich versuche, diesen Modus zu kriegen, weil ich eben, du bist bei mir und nicht, du bist da oben und unterrichtest mich von hier oben herab.
Danke für diesen kleinen Exkurs. Ich glaube, der war zumindest für die Person, die mit mir gesprochen hatte, jetzt sehr wertvoll, weil wir das wissenschaftlich jetzt mit dir geklärt haben. Marianne, ich danke dir für deine Zeit.
Gleichfalls.
Freue mich wie immer, wie Bolle auf die nächste Folge, weil ich wirklich nicht weiß, was dabei rauskommt und worüber wir uns unterhalten und was ich alles wieder Neues gelernt habe. Ich wünsche uns allen jetzt auch ein schönes Wochenende, weil es wieder Freitag ist. Und freue mich, wie gesagt, auf nächste Woche. Alles Gute an euch alle, lieber Jan. Dein
Bis
letztes Wort.
dann.
Komm, 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 jetzt noch ein letztes Wort von dir. Das will ich doch.
Ein letztes Wort. Ich
Ein letztes
bin
Wort.
schlecht in improvisierten letzten Worten. So, bleibt in Verbindung. So.
Sehr schön. Schönes
Mit
letztes
uns und untereinander.
Bleibt in Verbindung, genau. Also, alles Liebe.
Tschüss.
Das war Jede Stimme zählt. Der Podcast, der deine Wirkung in der Stimme und in der Körpersprache optimiert. Von Isabella Herzig und Dr. Jan Michalski.